Ich weiß nicht, soll ich sagen, ich freue mich oder nicht? Weil das ist Premiere für mich. Es ist hier da zu stehen. Ich habe mir vorher gefragt, wie ist es, wenn man hier steht und singt? Wie hört sich die Begleitung? Und bin ich doch durcheinander gekommen. Aber jetzt weiß ich, wie das ist. Edward ist mein Mann. Wir heißen beide Pietrikiewicz. Und in dem Predigtplan, wenn er steht, Pietrikiewicz, muss man jetzt gucken, ob das E steht für Edward oder A für Anja. Ich sage euch, wie es dazu gekommen ist, dass ich hier stehe. Als Armin ist gekommen, hat uns überredet zum besonderen Bibelstudium. Und irgendwann hat er im Raum geworfen, er möchte Predigerhelfer-Seminar machen. Und ich weiß nicht wie, aber ist der Gedanke gekommen, meine Freundin zu fragen, was hältst du davon? Und sie sofort, was, möchtest du mitmachen? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte wissen, was du davon hältst. Aber sie sagte, wenn du schon fragst und machst dir den Gedanken, dann musst du dahin. Das ist die Eingebung für dich. Er sagte, okay, wenn du möchtest dahin, dann gehe ich mit dir. Alleine gehe ich nicht dahin. Und dann habe ich bei diesem Predigerhelfer-Seminar mit manchen von hier auch aus dieser Gemeinde mitgemacht. Ich tue mir damit ein bisschen schwer, weil Deutsch ist nicht meine Muttersprache und eigentlich war nie mein Wunsch und mein Traum, dass ich hier stehe und predige. Ich habe meinem Mann sehr gerne zugehört und zugeguckt, wie er kann und habe ich ihn bewundert, wie das so leicht ihm geht und lebendig ist. Aber ich habe es gemerkt nach dem Predigerseminar, dass da innen plötzlich, nach wie weiß ich, wie viele Jahrzehnten entstehen Lücken in dem Programm. Ne? Armin schickt fleißig die E-Mails und sucht die Helfer, tragt euch ein und ich merkte, der Quartal geht zu Ende und da ist Lücke und da ist Lücke und ich dachte, oh, muss ich? Soll ich? Und da habe ich gedacht, okay, Gott hat mir für diesen Monat fast alle Wochenende freigeschenkt. Keine Ahnung warum und aus welchem Grund hat die Kollegen in meinem Dienstplan, ich arbeite im Kinderheim, alle Wochenende frei mir gegeben und sagte, oh, das glaube ich ist ein Zeichen, ich muss doch was tun. Und dann, als keiner mehr sich gemeldet hat, dachte ich, okay, dann bin ich jetzt dran. Ich bin hier dran und ich möchte euch ein Thema, die ich schon mal ausgearbeitet habe, als erstes in diesem Vorbereitungsseminar mit euch teilen. Meine Geschwister in Gemeinde Arnsberg haben das schon mal gehört. Aber bevor ich dazu komme, ich bin nicht so frei wie mein Mann, ich lese gerne vor. Ich möchte mit euch was Schönes vorlesen, eine Karte, die habe ich mir gekauft, Postkarte. Die hat mich sehr angesprochen, ich hoffe euch auch über uns selbst zu schmunzeln. Oder vielleicht ist das doch ernst. Lieber Gott, bis jetzt geht es mir heute gut. Ich habe noch nicht getratscht und auch noch nicht meine Beherrschung verloren. Ich war noch nicht gehässig, fies, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert oder geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Geld habe ich auch noch nicht sinnlos ausgegeben. Aber in ungefähr einer Minute werde ich aus dem Bett aufstehen. Und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Geht es euch auch so? Ich fühle mich da irgendwie angesprochen. Geht es mir auch so? Wir haben viele Bedürfnisse, die uns verleiten zu manchen Sachen, die wir es eigentlich nicht wollen. Aber ich möchte zu dem Thema meine Predigt übergehen. Gott, unser barmherziger Vater, steht über unsere Frömmigkeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon Matthäus-Evangelium aufschlagen, 12. Kapitel. Später werden wir das brauchen. Ich gebe euch jetzt die Zeit, für die, die gerne mitlesen, Matthäus-Evangelium, Kapitel 12 aufzuschlagen. Wer kennt Hunger? Wie fühlt sich Hunger an? So nach einem knappen Frühstück, den ganzen Tag gearbeitet oder eine Wanderung vorgenommen und keine Zeit zum Essen gehabt. und nicht mal einen Bissen bekommen. Der Magen knurrt und man spürt jeder seine Bewegung, es tut sogar weh. Heute können wir es vielleicht nicht so immer gut dran erinnern, weil wir leben so Wohlstand. Aber manche von uns Eltern kennen die Zeit, wo der Magen wehtut, weil er leer ist. Und es ist unerträglich. Kinder bekommen schlechte Laune und werden weinerlich. Man kann nicht mehr arbeiten, man kann sich nicht mehr konzentrieren, nichts mehr denken, nicht mal richtig zuhören. Da kann man nur eins im Sinn haben: Essen, Essen und Essen. Vielleicht ist es auch den Jüngern Jesus ergangen. Das ist die Geschichte Matthäus 12. Sie hatten anscheinend sehr anstrengende Zeit hinter sich. Die ganze Woche lang haben sie ihren Lehrer jedes Wort von den Lippen abgelesen, dabei von Ort zu Ort mitgelaufen und dann vielleicht doch vergessen, ein Lunchpaket mit einzupacken. Da sind sie wieder unterwegs. Streifen durch die Felder und der Magen drückt. Ja, was kann man da machen? Was haben sie gemacht? Und da lesen wir den Kapitel 12, den Vers 1. Und seine Jünger waren hungrig und begannen Ähren abzureißen und essen. Noch genauer in Lukas-Evangelium 6,1 steht geschrieben, und seine Jünger rauften Ähren aus, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Ich komme aus Bauernhof und als Kind habe ich mal solche rohe Körner bei der Ente probiert zu essen. Die sind hart und schmecken so mehlig. Und ich sage euch, das Brot schmeckt viel besser. Da kann man nur eins sagen, der Hunger treibt's. Aber zurück zu Jüngern. Da sind die Jünger noch nicht mal satt geworden und schon prasselt es Kritik über ihren Köpfen. Im Vers 2 lesen wir, was die Pharisäer sagen. Sieh, deine Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Im Lukas klingt das noch vorwurfsvoller. Warum tut ihr etwas, das man am Sabbat nicht tun darf? Vielleicht nach diesen Vorwürfen, in dem Moment fühlten sich Jünger beschämt, überrascht. Oder manche jener von ihnen denken lieber an die Worte aus dem Mose. Am 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 26. Wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abrupfen, aber die Sichel sollst du nicht schwingen über den Getreide deiner Nächsten. Vielleicht auf dieser Stelle fragten sie sich jetzt, also was ist jetzt hier falsch? Wir haben doch keinen Sabbat gebrochen. Was wollen die denn schon wieder von uns? Aber im Augen der Pharisäer, Ähren abzureißen, raufen ist gleich mit der Ernte zu setzen. Die Ähren zwischen den Händen zerreiben, setzen sie gleich mit Dreschen. Am Sabbat ernten und dreschen, also arbeiten, das geht nicht. Das weiß doch jedes Kind, was im 1. Mose 20,10 geschrieben steht. Dort in den 10 Geboten steht doch eindeutig geschrieben, dass du am Sabbat keine Arbeit tun sollst, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter und so weiter. Merkt ihr, sie haben doch recht. Da schauen die guten Pharisäer, die Jünger und ihren Meister an und schon reiben sich heimlich die Hände. Also jetzt haben wir es Jesus und seine Bande von den Schülern erwischt, Schachmatt. Ha, da soll der Meister jetzt zusehen, wie er da rauskommt. Es gibt keine Gnade, er ist erledigt. Vielleicht schauen sich die Pharisäer jetzt stolz und erhaben rum mit großen Erwartungen, was kommen macht. Jetzt soll der Jesus zusehen, was er sagen kann. Nämlich nichts. Sabbatgesetz ist Sabbatgesetz. Da kann man nichts dagegen halten. Aber Jesus weiß es Antwort. In den Versen 3 bis 5 lesen wir seine Antwort. Es gibt dort keine Ausreden, keine Entschuldigung. Jesus spricht über die Fakten. Bei dem Glauben, Vater David, ist so und so passiert. Es gab damals keine Konsequenzen. Oh, mein Fehler, ich habe euch nicht vorgelesen, den Bibeltext. Ich hole meine Bibel.
Nicht, dass ich euch erzähle und ihr müsst mir glauben.
Ist so, wenn man als Laie macht, vergisst man manche Sachen. Den 3 bis 5 lese ich euch vor. Für die, die vielleicht nicht so die Geschichte bekannt ist. Jesus entgegnete: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihte Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Es gibt wirklich keine Ausreden und keine Entschuldigung. Jesus spricht über die Fakten. Bei dem Glauben Vaters war so und so passiert. Es gab damals keine Konsequenzen und keinen Tadel. Die Hungrigen bekamen einfach die nötige Stärkung. Sie haben zusammen mit dem Priester die fromme Regel gebrochen. Das war für Gott okay. Mehr noch, das Wohlergehen der Menschen hat der liebe Gottvater über die religiösen Formen und Rituale damals und erneut in Jesus Christus höher gestellt. Jesus erinnert die guten Gläubigen Pharisäer an die Tatsachen, die jeden Sabbat passieren. Wie die, dass Priester jeden Sabbat im Tempel arbeiten, doch sie ohne Schuld bleiben. Vielleicht stehen jetzt die Pharisäer ein bisschen ratlos, überrascht da und fragen sich, was will er jetzt uns damit sagen? Wir wissen es doch. Hier sind eigentlich seine Jünger die Schuldigen. Warum schaut er uns so an? Jesus lässt keine Zweifel stehen und klärt alles sofort in Matthäus 12,7 mit den Worten, die sie vom Propheten Hosea eigentlich, so Hosea 6,6 kennen sollten. Jetzt muss ich meine 7. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Mehr noch, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus will Barmherzigkeit und nicht die Opfer. Vielleicht denken wir hier an dieser Stelle an die Schöpfungsgeschichte. Der Mensch ist zuerst und danach der Ruhetag, der Sabbat, erschaffen worden. Mehr noch, der Gottvater hat selbst am Sabbat fürsorglich geruht. Nicht, dass er müde wurde, sondern um dem Mensch nah zu sein, um mit ihm Gemeinschaft zu halten. Zum Schluss lässt Jesus seine Zuhörer keine Zweifel, wer jetzt die Autorität und Vollmacht hat. Er stellt die Sachlage unmissverständlich, klar und sehr deutlich fest. In den Vers 12. In der Vers 12 sagt er, denn der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Er ist der Herr über den Sabbat. Haben es die Pharisäer auch richtig verstanden, was sie gerade so zu hören bekommen haben? Oh nein. Haben wir es verstanden, was falsch und was richtig am Sabbatverständnis der damaligen Menschen war? Wir oft sagen, ja klar, wir verstehen. Es fällt uns einfach heute sehr leicht, über die anderen urteilen. Es ist jetzt ganz einfach, über die Pharisäer mitleidig und selbstgefällig zu sprechen. Sie haben doch meistens falsch gehandelt und falsch gesprochen. Das ist doch all uns allen klar, die gebildeten Armleuchter, nicht wahr? Sie sollten es erst recht über allem Bescheid wissen müssen, so gebildet und belesen, wie man als Pharisäer auch war. Warum haben sie es nicht verstanden? Wirklich, ich verstehe das nicht. Warum haben sie nicht verstanden? Eine Erklärung und Antwort finden wir bei Ellen White. Ellen White hat für uns ähnlichen Stellenwert und Bedeutung wie Martin Luther für Protestanten. Sie schreibt in dem Buch Das Leben Jesu Folgendes. In dem Maße, wie Israel im Lauf seiner Geschichte die lebendige Verbindung zu Gott verlor, büßte auch der Sabbat seine eigentliche Bedeutung ein. Das war der Zitat. Sie konnten nicht verstehen, so wie es ist sie in ihren Ritualen und Gewohnheiten festgefahren und gefangen waren. Sie haben eine persönliche, lebendige Beziehung zu Gott verloren. Sie schreibt weiter, Satan hat sein Ziel erreicht. Der Sabbat war durch vielen Vorschriften und Bestimmungen entstellt. Kaum jemand konnte in ihm das Angebot fürsorgliches Vater entdecken. Der Sabbat soll Raum für die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen schaffen, und um ebenfalls zu erinnern, dass keiner aus sich selbst heraus lebt. Zu dieser Zeit erschien Gott den Menschen als rücksichtsloser Herrscher mit unerfüllbaren Forderungen. Ein Gottesbild als rücksichtsloser Herrscher, deren Erwarten kann man nicht erfüllen. Ist das nicht schlimm, so eine Gottesvorstellung zu haben? Da sind wir heute manchmal auch nicht anders. Wir urteilen heutzutage gerne über die Haltung der Pharisäer. Es fühlt sich so gut an, so schlau und so erhaben sich zu geben, oder? Es ist einfach zurückzublicken und sagen, du warst böse, hast du falsch gemacht. Das ist ganz einfach. Aber nicht jeder möchte das zugeben. Wir doch nicht. Das waren doch die schlimmen Pharisäer, aber wir Christen, wir wissen es heute besser. Mehr noch, wir sind doch Adventisten. Aber verstehen wir es wirklich? Verstehen wir wirklich, was Gott von uns will, wenn wir im vierten Gebot lesen, Gedenken des Sabbat? Du sollst nicht arbeiten? Oder sind wir mit unserer Vorstellung und Gewohnheiten, was man am Sabbat tun darf oder nicht, eigentlich nicht weiter als die Pharisäer gekommen, als sie selbst? Heute ist Samstag, biblischer Ruhetag, der Sabbat. Da sind wir uns einig, sonst würden wir hier jetzt nicht sitzen. Aber wir halten das vierte Gebot, ein und sind mit sich selbst zufrieden. Das ist auch schon gut. Okay, also alles ist geklärt und wir können jetzt mit einem Heiligenschein nach Hause gehen. Oder? Und das war das schon für heute, Ende der Predigt. Aber das wäre zu einfach. Ich verrate euch, ich hatte noch was dazu gelernt. Auch als ich diesen Text von Armin bekommen habe, um meine erste Andacht vorzubereiten, da dachte ich gar nicht an eine Predigt, Aufgabe war nur kurze Andacht, da dachte ich mir, was soll ich jetzt dazu sagen? Bekannte Geschichte. Ja klar, die Pharisäer sind die angebildeten Armleuchter und wir wissen schon das, was sie es damals nicht begriffen haben. Alles klar, nichts Neues. Aber ich habe trotzdem keine Ruhe gefunden. Ich dachte, Gott, was kann ich da noch mehr in der Geschichte sehen, begreifen oder lernen? Auf den ersten Blick sehe ich da nichts Neues für mich. Ich dachte, nichts mehr. Aber dann habe ich plötzlich in der Geschichte mehr gesehen. Und persönlich hat mich das veranlasst zum Suchen nach weiteren Antworten, so hat mich gedrängt. Und da bin ich an die Gedanken gestoßen von einem Prediger, der in den USA lebt und hat rumänische Wurzeln und der arbeitenden Gemeinschaft. Weil der Gedanke, wie kann ich den Sabbat feiern, gedenken, hat mich nicht losgelassen. Und an dieser Stelle möchte ich seine Geschichte verkürzt erzählen. Den ersten Blick hat diese Geschichte nicht wirklich was mit dem Sabbat zu tun, aber wir kommen auf das Thema von einem anderen Blickwinkel zu. Vielleicht können wir mehr begreifen, was Jesus in der Zeit Sabbat hineingelegt hat. Ich erzähle euch die Geschichte von einem Jungen, der gar nicht so tugendhaft und brav war, wie man sich von einem Sohn erwünscht. Er war ein richtiger Lausbube und eine Plage wie seine Eltern. Der Junge hatte aber einen liebevollen Vater. Nach einem Streich hat der Vater meistens seinen Sohn in den Arm genommen und gefragt, was er und warum getan hat. Dann hat er ihn dazu angehalten, die Sachen in Ordnung zu bringen. Keine Vorwürfe, keine bösen Worte. Der Junge wollte es mal wissen, warum schimpft er mit ihm nicht, so wie die anderen Väter es tun, mit ihren Söhnen. Darauf hat er ihm erzählt, dass er in seinem Alter noch viel schlimmer war als er. Es gab damals keine Hoffnung für ihn. Aber als er später sein Leben Jesus übergeben hat, dann ist er ein neuer Mensch geworden. Seitdem möchte er das alte Leben nicht mehr haben. Der Junge wollte es auch so tun wie sein Vater und hat sein Leben Jesus übergeben. Das ist wahre Geschichte aus seinem Leben. Eines Tages kommt er zu seinem Vater und sagt, Papa, ich bemühe mich, ein geduldiger Mensch zu werden, aber ich habe einen impulsiven Charakter. Ich ärgere mich und binnen Sekunden explodiere ich. Je mehr ich bete, umso mehr bin ich zorniger. Jetzt frage ich euch, hast du auch mal so erlebt? Du betest und es wird nicht besser. Du betest und es wird nur schlimmer. Kennst du das? Ich schon. Der Vater sagt zu den Jungen, der mittlerweile nicht mehr so jung war, kannst du dich erinnern, wie du die Flöhe gefangen hast, als du was als ein kleines Kind und in der Badewanne getan hast? Sie wollten weglaufen, nicht wahr? Haben sie es geschafft? Nein. Was denn? Sie sind es gestorben. So sieht dein Lebenkampf aus. Du gibst auf und stirbst. Oder du wirst ein Doppelleben führen wie ein Pharisäer. Du hast keine Kraft, um mit Satan zu kämpfen. Du hast keine Kraft, um mit deiner Sünde fertig zu werden. Aber du hast Kraft, um sich mit Jesus zu verbinden. Bildlich gesagt, Jesus teilt niemals mit dem Satan das gleiche Zimmer. Kommt Jesus rein, muss Satan raus. Kommt Jesus in dein Herz rein, muss der andere weichen. Aber wie geschieht das? Wie verbinde ich mit Jesus? Ich zitiere jetzt weitere Gedanken aus dem Buch Das Leben Jesus. Das steht geschrieben. Am Fuße des Kreuzes, über seine Liebe, sein Opfer, seine Vollkommenheit, seinen Charakter nachdenken. Und hört genau zu. Ohne menschliche Anstrengung werden wir nach seinem Bild umgewandelt. Dieser Satz hat was in sich, deswegen lese ich den nochmal vor. Am Fuße des Kreuzes, also aus der Perspektive des Sieges Jesus am Kreuz, wenn wir da verweilen und über seine Liebe, sein Opfer, seine Vollkommenheit, seinen Charakter nachdenken, ohne menschliche Anstrengung, das heißt ohne mein zu tun, ohne meine Mühe, ohne meine Anstrengung, werden wir nach seinem Bild umgewandelt. Anders gesagt, wir verändern uns nicht durch den Kampf mit Satan, mit unseren Sünden, sondern durch die Zeit, die wir mit Jesus verbringen. Wir verändern uns durch die Zeit, die wir mit Jesus verbringen, indem wir wirklich über seine Liebe, seine Vollkommenheit, seinen Charakter nachdenken. Da verändern wir uns. Und das ist der Grund. Woher wissen wir das? Bis dato habe ich das auch nicht so gewusst. Obwohl ich bin Adventistenkind und den Sabbat haben meine Eltern schon gehalten. Weil das einfach im Gottes Wort steht. Schlagen wir Hesekiel Kapitel 20, Vers 12 auf. Hesekiel 20, Vers 12. Hesekiel 20, 12, da sagt Gott selbst: Ich gab ihnen auch meine Sabbate als Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie lernen, anderen Besitzung erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Ich gab ihnen auch meine Sabbate als Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie lernen, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Schauen wir uns den Text noch genau an. Im Urtext in Hebräischen steht wörtlich so geschrieben. Ich lese die Übersetzung nach Pavol Goya. Ich gab ihnen meine Sabbate und das wird ein Zeichen. Sie erkennen mich und durch diese Erkenntnisse werden sie geheiligt. Sie erkennen mich und durch diese Erkenntnis werden sie geheiligt. Da kann man denken, also Menschen, die Sabbat nicht heiligen, können nicht geheiligt werden. Aber wenn du denkst, dass du Sabbat hältst, dadurch, dass du nicht arbeiten gehst, dann heißt das, dass die anderen Menschen, die nicht arbeiten gehen, jeden Tag einen heiligen Tag haben. Logisch, oder? Wenn du denkst, dass du Sabbat hältst und dadurch, dass du nicht arbeiten gehst, bist du geheiligt, dann heißt das, dass die anderen Menschen, die nicht arbeiten gehen, jeden Tag einen heiligen Tag haben. Du heiligst den Sabbat nicht dadurch, dass du nicht arbeiten gehst, sondern du heiligst ihn, indem du deine Beziehung zu Gott pflegst. Auch wenn du keine Beziehung mit Gott hast, übertrittst du den Sabbat, auch wenn du nicht arbeitest. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast und verbringst die Zeit in seiner Gegenwart, wirst du geheiligt. Ich stecke keine Anstrengung rein. Euch wird nicht einmal bewusst sein, dass ihr euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert. Dafür ist der Sabbat da. Wir brauchen Beziehung zu Gott. Und jede Beziehung braucht Zeit. Jeden Tag, jede Woche, Jahr. Und wenn es gut hält, auch Jahrzehnte oder sogar ein ganzes Leben. Und Gott hat uns diese Zeit geschenkt. Also nehmt euch reichlich Zeit. Aber besonders diese heilige Zeit, Sabbat, Geschenk Gottes an uns, um in der Gegenwart des himmlischen Vaters zu kommen und fühlen und lernen, wie Gott wirklich ist. Dann erfahren wir, wie Gott unsere Herzen ausfüllt und erfüllt, wie es uns in seiner Gegenwart gut geht. Ihr werdet merken, wie das Herz sich langsam mit Gott füllt und fängt an zu leben, aber wirklich zu leben. In seiner Gegenwart da zu sein, bedeutet alles für unser jetziges und zukünftiges Leben. Nimm dir Zeit und sage wie David im Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Und sehne dich nach Gott mit Leib und Seele. Habe Durst nach ihm. Suche Gott und danke ihm. Spüre, wie Gott da ist. Verbringe so viel Zeit mit Gott, wie du nur kannst. schaffe dir diese Zeit für und mit Gott. Danke, lobe und höre zu, bis du merkst, dass dein Herz zufrieden ist. Dann willst du nicht anders wollen, als nur bei ihm zu sein. Du erkennst Gott und deine Gedanken werden bei ihm sein, egal was du tust. Ich ermutige euch, macht die gleiche Erfahrung wie David in dem Psalm 63, Vers 7. Er beschreibt folgendes: Wenn ich mich zu Bett lege, dann denke ich an dich. Wenn ich erwache, dann sinne ich über dich nach. Er hat mit Gott nicht nur am Sabbat gesprochen oder nur in der Not, auch nicht nur in besonderen Momenten seines Lebens. Gott war für ihn wie ein Atem, unentbehrlich. Jesus selbst hat die Beziehung zu Gott Vater gehalten. Daher hatte er auch kein Problem mit Sabbatheiligung gehabt. Er hat sich so viel Zeit für und mit Gott genommen, bis er wusste, was sein Wille ist. Jesus Christus suchte jeden Morgen und abends, abseits von allen Menschen und Freuden, bevor der Trubel losging, Gott auf. In der Zeit war er mit Vater eins und das war das Wichtigste. Bevor Jesus sich den Werken gestellt hat, wie auch nach der getanen Wunder, Heiligung, Lehren, ging Jesus abseits, um mit dem Vater aber wieder eins zu sein. Daher wusste er, was will es Gott in Bezug auf den Menschen und somit auch Sabbatheiligung ist. In diesen Begegnungen hat Jesus Kraft und Weisung bekommen, um den Verlösungsplan zu vollbringen. Er hat für uns vorgelebt, dass die Grundlage eines Lebens im Glauben eine lebendige Beziehung zu Gott Vater ist. Er hat uns das gezeigt. Sein Wunsch für seinen Nachfolger hat er im Gespräch mit Vater über uns im Johannes Kapitel 17, ich lese Vers 21 vor. Johannes 17, Vers 21, wer möchte, kann er dann im Kontext auch lesen, Verse davor. Johannes Evangelium 17, 21, ich lese ein Fragment. Er hat den Wunsch so ausgesprochen: Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dieses Gebet, wenn wir lesen den Kontext, ist ausdrücklich für dich und für mich. Durch Jesus ausgesprochen. Sabbat, das ist die Zeit, wo wir mit Gott eins sein sollten, um für die Woche ausgeruht und bevollmächtigt nach seinem Willen zu seiner Ehre leben und all die guten Taten, die er schon für uns vorbereitet hat, auch vollbringen. Einfach in seiner Kraft und aus seiner Kraft tun. Ich wünsche euch ebenso eine lebendige Beziehung mit Gott Vater und ebenfalls so ein Glaubensleben, wie es Jesus und Apostel gelebt haben. Es ist möglich, weil uns der Tröster gegeben hat. Er hat gesagt, wir können das Gleiche tun, wie er getan hat, weil er bleibt bei uns. Gott segne dich, jeden Tag, jede Stunde und jede Minute. Gott segne dich besonders dann, wenn du Gott zur Priorität deines Tages und deines Lebens machst. Dann kannst auch du sagen: Gott lebt, ich habe ihn erlebt. Amen.